Ja, ich weiß nicht, wer mit mir mitgezählt hatte. Ich konnte mir das nicht entgehen lassen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, über 55 junge Menschen saßen eben vorne. Über 55 junge Menschen, Teenies mit ihren Leitern. Und das ging mir so durch den Kopf. Welch ein Vorrecht, als Gemeinde so eine große Schar von jungen Menschen zu haben. Vorrecht und gleichzeitig, welch eine große Verantwortung. Es ist so gut, dass Sie immer wieder zu uns in die Gebetsstunde kommen und das ins Bewusstsein rufen, wir sind da. In der Zeit, wo ihr hier oben sitzt, sind wir unten oder oben in den Räumlichkeiten. Ja, als Ermutigung immer wieder zum Beten, das wollen wir machen. Ja, heute Abend schauen wir wieder in den zweiten Petrusbrief rein und wollen weiter lesen und gucken, was Gott uns durch den zweiten Petrusbrief zu sagen hat. Wir haben bis jetzt eine sehr, sehr gute Vorlage bekommen aus dem ersten Kapitel. Und wenn man nochmal so einfach grob überfliegt, von Anfang an in den ersten Versen, dreimal das Wort geschenkt, was Gott uns alles geschenkt hat, Glauben geschenkt. Gott hat uns Glauben und Petrus schreibt, wie ihr denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, wir und ihr, wir haben alle den gleichen Glauben geschenkt bekommen. Es ist ein Geschenk von Gott, glauben zu können, glauben zu dürfen. Vers 3, geschenkt bekommen Kraft, göttliche Kraft und alles zum Leben und zur Gottseligkeit. Alles, was wir brauchen, um fromm in diesem Leben zu leben, hat Gott geschenkt. Steht hier in diesen Versen. Und ja, das hat Gott getan. Und das dritte Mal geschenkt, Verheißungen, Versprechen. In seinem Wort, Vers 4 war das. Das dritte Mal das Wort geschenkt, was Gott alles getan hat. Und erst dann ja, hörten wir, dass Jakob hat ja das in den letzten Bibelstunden so ausführlich geschildert, wie dann die Erwartung an diese beschenkte Menschen ist, dass sie das auch im Alltag in ihrem Glaubensleben umsetzen. Ganz groß beschenkt zu werden oder zu sein, beschenkt zu sein und dann aber dieses in der Gottseligkeit, in der Frömmigkeit im Alltag zu leben. Das war die Botschaft aus dem ersten Kapitel, schon sehr, sehr grundlegend, sehr, sehr ermutigendes Wort und was auch den Grund ausführlich nennt, warum ist es so wichtig, so stark beschenkt zu sein, aber dann auch allen Fleiß dran zu legen und das im Alltag zu leben, damit der Eingang ins Reich breit ist, nicht nur ganz schmal, sondern dass wir einen breiten Eingang ins Reich haben, damit wir nicht fruchtleer bleiben. Und viele andere Gründe, das haben wir in den letzten Bibelstunden ausführlich betrachtet, gehört. Ja, und dann die Grundlage, vor allem, was wir als gläubige Menschen brauchen, das hat Petrus ja immer wieder wiederholt, diese Dinge, daran will ich euch erinnern und immer wieder erinnert ihr an das apostolische Wort, was Gott durch die Aposteln auch niederschreiben ließ und durch die Schriften allgemein, die nicht als Idee eines Menschen entstanden, sondern von Gott eingeprägt, von Gott eingehaucht. Für mich ist dieses Beispiel immer so ausschlaggebend, was mir hilft, das zu verstehen, auch im Gespräch mit Menschen, die Fragen stellen, ja, wer hat denn die Bibel geschrieben, haben das nicht Menschen gemacht? Und gleichzeitig behauptet ihr, dass Gott das gemacht hat. So dieses Beispiel von dem Chef und der Sekretärin, habt ihr bestimmt schon alle gehört oder viele. Wenn der Chef, wie es früher war, ein Schreiben aufs Diktiergerät diktiert und das seiner Sekretärin weitergibt und sie tippt das, und er bekommt das Schreiben fertig zurück und unterschreibt das. Wer hat den Brief geschrieben? Die Sekretärin. Aber sie hat genau das geschrieben, was der Chef vorgelesen hat. Ja, so ist ein schwaches Beispiel, aber das hilft mir, das zu verstehen, wie sich das mit dem Wort Gottes verhält. Es war nicht die Idee der Menschen, das zu schreiben, sondern Gott gebrauchte Menschen, um das niederzuschreiben, was er wollte. Gott gebrauchte ihren Wortschatz und daher ist der Schreibstil, die Grammatik in den einzelnen Briefen unterschiedlich. Gott gebrauchte die Worte, die Schubladen im Gehirn des einzelnen Apostels, aber das ist ein Wort von ihm und das ist die Grundlage. Und Petrus sagt, ich werde das nicht vergessen oder ich werde nicht aufhören damit, das euch immer wieder zu erinnern. Ganz gute Grundlage, die Kraft, die alles schenkt, um alles, was wir brauchen für das Leben, um gottesfürchtig zu leben. Und dann beginnt Kapitel 2. Und Kapitel 2, ich finde selten, wo lesen wir in der Bibel so scharfe Worte bezüglich Menschen, die sich von Gott entfernen. Und selten, wo lesen wir in der Schrift scharfe Worte, aber auch Folgen von einem Leben in der Gottesferne. Einmal sind das Menschen, die Gottes Gnade geschmeckt haben. Das lesen wir sehr deutlich zum Schluss des zweiten Kapitels. Aber die zu falschen Lehrern geworden sind. Aber vielleicht lesen wir einen Teil aus dem Kapitel 2 und dann schauen wir uns die einzelnen Verse, die einzelnen Abschnitte ein. Aber nochmal, es war ganz wichtig, die Vorlage vorher zu geben, was das Geschenk ist, was wir in Gott haben, die Grundlage der Schrift, die ein Licht im Dunkeln ist, bis der Morgenstern aufgeht, bis Jesus wiederkommt, mit anderen Worten gesagt, und erst dann kommt Kapitel 2. Wir lesen die ersten 9 Verse, wenn die Brüder das reinblenden wollen können, wäre das gut. Elberfelder 84, zitiere ich gleich, die ersten 9 Verse aus dem Kapitel 2. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Wohlgemerkt, davor hieß es ja, ging es um das prophetische Wort. Aber dann fängt der Petrus oder der Heilige Geist durch Petrus weiter an und sagt, es waren aber auch falsche Propheten, auch früher, unter dem Volk, wie auch unter euch, falsche Lehrer sein werden, die verderbliche Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst ein schnelles Verderben zu und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deretwillen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht seit langem schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott die Engel, die gesündigt haben, hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten und zur Aufbewahrung fürs Gericht überliefert hat. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben 7 anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden. Und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So wird deutlich, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. besonders aber die, die in befleckter Begierde dem Fleisch nachlaufen und so weiter. Ja. Ja, ein ganz voller Abschnitt, und der aber an dieser Stelle die Wende nimmt oder in die Realität des Alltags der gläubigen Menschen oder von der Realität, die da sein kann, im Leben der gläubigen Menschen spricht. Und das im Vers 1 lasen wir von den falschen Propheten unter dem Volk, die früher da waren, und jetzt nennt Petrus sie falsche Lehrer. Falsche Propheten. Wer ist ein Prophet? Ein Prophet ist jemand, der eine Botschaft von Gott empfängt, und sie, allgemein ein Prophet, ist jemand, der eine Botschaft von Gott empfängt und sie an seine Zuhörer weitergibt. Ja, der falsche, der ungehorsame Prophet ist wahrscheinlich der, der eine Botschaft empfängt, aber sie nicht weitergibt, nicht weitergeben will. Denken wir an Jona, der doch eine ganz kräftige Lektion brauchte, um bereit zu sein, nach Ninive zu gehen. Oder ein falscher Prophet, derjenige, der nichts von Gott empfangen hat, aber etwas weitergibt oder etwas Falsches weitergibt, was Gott ihm nicht gesagt hat. Falsche Propheten unter dem Volk. Und wenn wir das Alte Testament lesen, wir sind ja in der Bibellese, in der Gemeinde, oder selber, wenn wir das Alte Testament lesen, immer wieder treffen wir Situationen, treffen wir Menschen unter dem Gläubigen, unter dem Volk Gottes, die sie irgendwie in die Irre führten, die angesteckt waren von den Götzen, von den Maßstäben dieser Welt, nenne ich das mal, und die dem Volk etwas weitergaben, das Volk etwas lehrten, was Gott nie gesagt hat. Aber die Schrift sagt, wie es früher war, so wird es auch unter euch sein. Es werden falsche Lehrer da sein, die verderbliche Parteiungen heimlich einführen werden. Das ist der erste Schritt, das ist das erste Merkmal, was hier aufgeführt wird, wenn Parteiungen entstehen. Wenn jemand da ist, der nicht lautere Absichten hat und aus irgendeinem Grund um sich Menschen schart, denen er versucht, seine bestimmte Meinung weiterzugeben und sie versucht zu prägen, sie um sich zu scharen und somit Streit und Parteiungen, Teilung in die Gemeinde hinein einzurichten. Parteiungen, Teilung, verschiedene Meinungen, eine Meinung gegen die andere, eine Vorstellung, eine Erkenntnis gegen die andere, das ist das erste Kennzeichen falscher Lehrer, die Leute, Gleichgesinnte um sich scharen oder andere Menschen aus der Gemeinde unter den Gläubigen versuchen zu prägen, damit sie so denken wie sie. Parteiungen heimlich einführen. Es geschieht meist im Untergrund, heimlich, nicht in der großen Öffentlichkeit. Und die Folge hier steht, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Welches Ausmaß das nehmen kann, dass sie den Gebieter, der sie erkauft hat, an wen denken wir hier in diesem Zusammenhang? Jesus hat bezahlt. Jesus Christus hat die Möglichkeit geschaffen, von Sünden frei zu werden. Er ist derjenige, der gesprochen hat, es ist vollbracht. Die Rechnung ist bezahlt. Es sind keine Schulden mehr da. Es ist möglich, Sündenvergebung zu bekommen. Das Kreuz, dieses Symbol, was wir immer sehen. Es ist möglich, er hat bezahlt, er hat erkauft, dafür kam er auf diese Erde, aber es ist möglich, dass Menschen ihn verleugnen. Und das ist eins der Folgen dieser falschen Lehrer, die das letztendlich umdrehen, versuchen und Jesus Christus auszuklammern, den Mittelpunkt des Evangeliums ausklammern. Vers 2, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert wird. Die Bibel spricht doch immer wieder davon, dass unser Leben, was wir leben in unserem Alltag, in unserer Umgebung, sei es zu Hause mit unseren Hausgenossen oder in der Firma, Arbeitskollegen, mit den Arbeitskollegen, die uns beobachten, das Ziel ist immer wieder das Gleiche, was die Bibel uns lehrt, dass wir durch gute Werke, durch unseren Lebenswandel Menschen auf den Gedanken an Gott bringen. Nicht wir, sondern Menschen sollen durch unser Leben, durch das, was sie beobachten in unserem Leben, sollen sie an Gott denken und letztendlich Gott verherrlichen. Können wir uns erinnern an das Wort von Jesus? So soll euer Licht leuchten in dieser Welt, damit Menschen, die eure gute Werke sehen, Gott preisen, Gott verherrlichen, sich vor Gott beugen. Aber hier geschieht das Gegenteil. Menschen beobachten diese Gruppe, diese Lehrer mit ihren Nachfolgern und so, und da besteht die Gefahr, dass der Weg der Wahrheit verlästert wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht seit langem schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Wir haben gestern noch mal mit den Brüdern darüber gesprochen, so aus Habsucht werden sie das tun, mit dem Ziel, sich persönlich zu bereichern. Irgendwo für sich selber ein Profit aus der ganzen Situation herauszuschlagen, mit den Nachfolgern, mit der, dass man Parteiungen in der Gemeinde stiftet und so weiter. Aber letztendlich, es ist eins der Ziele, Habsucht, Bereicherung, was der Beweggrund, der aber nicht unbedingt sofort erkennbar ist oder sehr selten gleich erkennbar ist. So, aber hier behauptet die Schrift, es wären einige Kennzeichen dieser Menschen genannt, dieser falschen Lehrer werden genannt. Und was sie bewirken in der Gemeinde, es ist schon, oder bewirken können in der Gemeinde, es ist schon sehr, sehr viel, ja, dass Jesus Christus verleugnet wird. Sie verleugnen ihn. Sie stiften Parteiungen in der Gemeinde. Viele werden ihren Ausschweifungen folgen, ein Leben in Ausschweifung. Ausschweifung heißt, das Gegenteil davon ist ein Leben in den ethischen, moralischen Rahmen, wie die Bibel es lehrt. Und hier ist ein Kennzeichen von denen, ein Leben in Ausschweifung, außerhalb des göttlichen Rahmens. Später in dem Kapitel wird das nochmal genauer beschrieben. Was heißt das? Wie haben sie wirklich gelebt? Und die aus Habsucht mit betrügerischen Worten kaufen oder in andere Übersetzungen sprechen von Handeln. Das Ziel ist, mit den Gläubigen, die ihnen folgen, zu handeln, sie praktisch auszunutzen für ihr eigenes Wohl, für ihr eigenes Geschäft. Aber die Bibel sagt hier, ihr Gericht, denen das Gericht seit langem schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Vielleicht machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause und ich dachte, hier in den Saal hinein zu fragen, welche Erfahrungen haben wir mit diesen Worten, die wir eben gelesen haben, wie aktuell sind wir, wie aktuell sind diese Worte jetzt in unserem Leben als Gemeinde, jetzt wie ihr das hier kennt in unserer Gemeinde, oder vielleicht von früher, vielleicht können älteren Brüder uns was erzählen davon. Ja, das wäre gut, wenn wir hier einen Austausch darüber haben. Weil ich muss schon sagen, es fiel mir schwer, dass diese Worte auf mein Leben ganz konkret zu beziehen und zu sagen, ah ja, und dass ich an bestimmte Situationen, bestimmte Menschen, die ich kennengelernt habe, die ähnlich gelebt haben in der Gemeinde, dass ich darauf zurückgreifen könnte. Aber vielleicht können wir hier ein bisschen einen Austausch darüber starten, welche Erfahrungen haben wir damit? Wäre gut, wenn sich jemand melden würde, gerade von den älteren Geschwistern, wäre sehr gut. Mikro ist da, ich bringe es gerne rüber. Ja, Heinig, danke.
Wenn wir an Irrlehren denken, dann glaube ich, müssen wir mehr lesen. Mich hat ein Mann, das ist ein Hiesiger, ein sehr kluger, ein Buch hingegeben. Und das ist ein Zwiegespräch mit dem Luther. Dieses Jahr ist doch das 500-jährige Jubiläum. Und der tut mit dem diskutieren, der Schreiber. Und das Bild, wo Luther auf dem Büst steht, das ist so gekippt, als ob der ihn runterfordert von seinem hohen Stand. Und in dem Buchchen habe ich mich ein Zitat rausgeschrieben. Da schreibt ein gewisser Friedrich Christian Delius. Und der sagt so, der streitet mit Luther, dass nicht alles die Wahrheit ist, was der da in seinen Thesen hat vorgeschrieben. Ich will darüber nicht diskutieren, weil ich sie nicht kenne. Aber das Zitat da schreibt er so, den Unglauben nicht als Makel betrachtend, sondern als Gewinn an Freiheit, Heiterkeit und Dankbarkeit. Der Unglaube ist doch egal, wenn ich nichts nicht glaube, dann bin ich frei von allem. Und wenn man so eine Bücher liest, dann denkt man schon, das ist das, was du heute sagtest.
Okay. Ja. Okay. Danke. Noch jemand? Wäre gut. Dennis.
Ja, ich habe so Erfahrung, in so bestimmten Gemeinden gibt es so Lehrer, wo die ja auf bestimmten Gaben, auf Prophetie so ganz stark ja, betont wird. Und ich habe da viel gelesen, überlegt und auch gehört. Einer von sehr großen Gefahren, was der falsche Prophet mitbringt, das ist die, erstmal sucht er natürlich an Anerkennung und Macht, weil wenn wir das Wort Gottes haben, dann kommt so ein Prophet und sagt, mir hat der Herr gesagt. Das heißt, der stellt sich automatisch über das Wort, weil ihm hat der Herr was gesagt. Ne? Und dann hört die Gemeinde ganz aufmerksam zu. Ne? So.
Okay, danke. Markus.
Ja, der Vers 9, der heißt ja so, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen, die Ungerechten aber aufzuwahren für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Und ich hatte ein Erlebnis, da war ich noch in der Jugend und war da auch noch gar nicht so lange drin. Ich meine, ich muss 17 gewesen sein. Und dann habe ich von einem älteren Mann eine CD bekommen, da waren Predigten drauf und sowas. Und er hat mir das ans Herz gelegt und hat gesagt, bitte hör sie dir doch mal an. Keine Sorge, das war niemand aus unseren Reihen. Und ich habe sie mir angehört und konnte mit den Predigen nicht viel anfangen. Und dann habe ich, ich hatte ältere Freunde in der Jugend gehabt und die mich auch in einigen Situationen immer geistlich gelehrt haben sozusagen. Und dafür war ich sehr dankbar. Und dann habe ich den einen Bruder das mal mitgegeben, die CD, und habe gesagt, bitte hör sie dir doch mal an. Ich weiß nicht, was soll ich damit anfangen. Und er hat sich die so ein bisschen angehört und meinte nur, Markus, lass doch am besten die Finger davon. Und so war ich dankbar für diese Unterweisung und kann das nur sagen, dass der Herr die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen weiß. Und das war so aus dem Leben geschnitten, dieser Vers.
Ja, danke. Ja, möchte noch jemand? Die Gemeinde damals in der Anfangszeit, oder ich bringe das Mikro mal lieber zurück. Oder möchte jemand noch was?
Die Gemeinde in der Anfangszeit, nachdem die Apostel gegangen sind oder schon während oder in der Zeit, wo sie noch da waren, die Gemeinde, so lesen wir in der Schrift, wurde ja schon von sehr, sehr heftigen Stürmen und verschiedenen Irrlehren und Strömungen hin und her gezerrt. Ja, so. Die Bibel spricht auch, die werden zu euch kommen wie reißende Wölfe mit dem Ziel, die Gemeinde, die Herde zu zerstreuen. Und als Paulus den Brief an die Galater schrieb, wenn man den so in einem Stück durchliest, merkt man, wie mit welchem harten Ton er diesen Brief schreibt, bis hin zu Worten, wenn jemand zu euch kommt und ein anderes Evangelium predigt, was ihr gehört habt, der sei verflucht. Das sind Worte in der Schrift. Ja. Oder als er sich in Milet, glaube ich, von den Ältesten verabschiedete und da sagte er ihnen, es werden Zeiten kommen, aber ich habe euch den ganzen Ratschluss gesagt und ihr seid eigentlich darauf vorbereitet. Aber es waren schon sehr, sehr harte Zeiten und auch im Laufe der Geschichte gab es immer wieder Zeiten, wo die Gemeinde besonders gezerrt wurde von Irrlehrern, von Parteiungen, von verschiedenen Strömungen. Aber man kann auch sagen, vielleicht nicht so extrem, wie das hier beschrieben wurde, aber wahrscheinlich ist jede Glaubensströmung, wie sie auch immer heißt, Mennoniten sind die meisten von uns aus den Hintergründen oder Baptisten oder Methodisten oder Pfingstler, ist egal wie die Bewegung heißt. Wahrscheinlich ist jede dieser Glaubensbewegungen im Laufe der Geschichte hat sich mal festgelaufen. Es ist sehr interessant, Kirchengeschichte unter diesem Aspekt zu lesen. Jetzt allein unsere Geschichte, die Mennoniten, die hatten ja durch den Zaren in Russland viele Vorteile bekommen und der Glaube ist im großen Ganzen, in vielen Stellen ist er verflacht. Und mein Onkel erzählte mir das mal, sagt er, das beste Wort, was man in der Kirche gehört hatte, war das Wort Amen. Es gingen alle dahin, weil man musste Mennonit sein, um die Vorteile zu haben. Aber Glaube an sich war sehr, sehr verflacht. Und als die Erweckungsbewegung durch die Brüdergemeinde, durch diese Brüderbewegung in die Mennonitengemeinden kam, erzählte er, dass sein Vater auf Befehl des mennonitischen Bürgermeisters ausgepeitscht wurde, weil er etwas Neues in die mennonitischen Gemeinde gebracht hatte. Wie gesagt, das ist nur ein kleines Beispiel, bestimmt nicht alle, aber so als Richtung stand jede Glaubensbefähigung irgendwann mal im Laufe der Kirchengeschichte in Gefahr, eine falsche Richtung einzuschlagen. Und immer dann, wenn die Glaubensväter zurück zum Wort griffen und geguckt haben, was steht wirklich da, sind sie zurück zum Evangelium, sind sie zurück auf die richtige Spur. Aber das Bestreben des Feindes durch Menschen war immer da, sie wegzubringen, gläubige Menschen wegzubringen, andere zu nutzen als falsche Lehrer, die aus eigenem Nutzen, aus Machtgier, aus Habsucht, aus welchem Grund auch immer, versuchen werden, die Gemeinde zu zerschlagen. Unsere Geschichte dieser Gemeinde ist, ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, wie viele Jahre? 30 Jahre, ungefähr 30? Wann war die Gemeindegründung? War das 89, Bruder Peter? 89, ja, war Gründung dieser Gemeinde. Das heißt, in 2 Jahren feiern wir das 30-jährige Bestehen dieser Gemeinde. Ja. Auch wir als Gemeinde, wir hatten Auseinandersetzungen. Ich weiß, vielleicht vieles, was nicht im großen Rahmen zu merken war, aber oft im Büro von Bruder Peter früher oder Jakob, die zum Beispiel die Lehren von dem falschen Propheten Moon, ja, diese Auseinandersetzungen gab es mit Menschen, die zu uns damit kamen, mit dieser Lehre kamen. Oder Lehren der Mormonen, die Auseinandersetzungen hatten wir als Gemeinde, wo man Stellungen nehmen müsste oder auch sich von, ja, so Entscheidungen treffen müsste, wie man als Gemeinde verfährt. Oder auch Einflüsse aus der Lehre der Zeugen Jehovas zum Beispiel, dass Jesus Christus nicht Gott ist. Er kann nicht Gott sein, es gibt nur einen Gott. Aber das ist die Grundlage des Evangeliums. Jesus Christus ist Gott. Ja? Und diese Auseinandersetzungen hatten wir auch. Aber wahrscheinlich nicht in dem Rahmen, nicht in der Größe, und da sind wir Gott sehr, sehr dankbar, dass wir als Gemeinde nicht so Teilungen erleben mussten, wo Menschen, wo ganze Gruppe sich trennte von der Gemeinde, ja, wegen diesen Dingen, wo Parteien in dem Maße entstanden, da sind wir Gott sehr, sehr dankbar. Und dass es möglich war, die ganzen fast 30 Jahre so in Frieden miteinander diesen Weg zu gehen, immer wieder prüfen, wo sind wir dran, was ist richtig, oder noch eine andere Gefahr, Menschengebote mit reinzunehmen und sie den Geboten Gottes gleichzustellen. Das in der Gefahr waren die Pharisäer, die hatten ja um das Gesetz Gottes noch 2, 3 andere Zäune gebaut. Und damit man sich da nicht vertut, wurden irgendwann mal auch diese menschlichen Erklärungen zum Wort Gottes erklärt oder genannt. Und wissen wir noch, wie radikal Jesus diese Zäune gebrochen hat und mit den Pharisäern diskutiert hatte, bis aufs Blut, ich sag's bildlich, und diese Zäune, selbstgemachte Zäune, kaputt gemacht hat. Die Bibel und allein die Bibel. Nicht Jesus Christus und, sondern Jesus Christus allein. Und das ist das Evangelium, das ist das, wonach wir streben, wonach wir versuchen zu leben. Aber Petrus schreibt sehr eindeutig, und das muss uns bewusst sein, uns ist alles geschenkt worden, was wir brauchen, aber die Gefahr ist immer da, dass in der Mitte der gläubigen Menschen falsche Propheten aufstehen und Lehren verbreiten, die dem Wort Gottes widersprechen, die sich sogar bereit sind, von Jesus Christus abzuwenden, ihn zu verleugnen. Die Gefahr ist da und dessen sollen wir uns bewusst sein. Und die Bibel ermutigt sehr, können wir uns erinnern an die Christen in Beröa, glaube ich, hieß die. Die werden sehr gelobt, dass sie hörten das, was, war das Paulus, der ihnen gepredigt hatte? Paulus predigte und er lobt sie sehr, dass sie hörten und prüften das, was er sagte, ob das wirklich das der Inhalt der Heiligen Schrift ist. Aber das haben wir hier gelesen von den falschen Propheten. Wir werden später noch mehr über die Eigenschaften, über ihr Werk, über ihr Leben lesen. Aber jetzt einmal eine Behauptung, die Petrus, irgendwie eine Behauptung, die er vorweg stellt und die Markus, ja, da sitzt du, die Markus schon vorgelesen hat. Und diese Behauptung ist in Vers 9. Ich lese ihn nochmal. Vers 9. Der Verweis, die Gottseligen oder die Gottesfürchtigen, der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Gott weiß, Das ist die Behauptung, das ist das Resümee, diesen ersten Abschnitt. Gott weiß, wie er das tun kann, wie er die Gottesfürchtigen rettet aus der Versuchung. Und die Bibel lehrt uns sehr deutlich, wenn wir als gläubige Menschen in eine Versuchung tappen, dann sollen wir glauben, dass Gott schon, auch wenn er eine Versuchung zulässt, dass er während die Versuchung beginnt, schon einen Ausgang fertig hält. Das lehrt uns die Bibel sehr eindeutig. Und es ist gut, wenn wir uns diesen Vers, ich glaube 1. Korinther 10, Vers 13, einprägen. Gott, auch wenn wir versucht werden, auch wenn es schwer ist in der momentanen Situation, in der ich mich befinde, Gott hat schon einen Ausgang parat. Und es ist wichtig, dass ich mich an ihm halte. Und das lesen wir hier. Der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Er weiß, wer das tut, wer das machen wird. Und die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Aber das war jetzt ein Vers, der geschrieben wurde nach 5 Beispielen aus der Heiligen Schrift. 5 Beispiele. 3 Beispiele dafür, wie Gott die Gottlosen straft, und 2 Beispiele dafür, wie Gott die Gottesfürchtigen rettet. Wollen wir diese Beispiele mal jetzt genauer angucken und so in den nächsten Minuten uns damit beschäftigen. Nochmal, 5 Beispiele aus der Schrift. Hier steht ja die Behauptung, Gott weiß, wie er rettet die Gottesfürchtigen und wie er die Gottlosen bestraft. 5 Beispiele aus der Heiligen Schrift. Das erste Beispiel, Vers 4. Denn wenn Gott die Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in die finsteres Höhlen des Abgrunds gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Wer waren diese Engel? Was waren das für Engel, die ein besonderes Gericht erleben mussten, die Gott nicht verschonte und in die finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat? Eine Parallelstelle für diese Engel finden wir in Judas Verse 6 und 7. Vielleicht lesen wir die uns. Eine Parallelstelle, Judas Verse 6 und 7. Judas Ziel ist ja, über den gemeinsamen Glauben zu schreiben. Aber er merkt, es ist jetzt wichtiger, vor Irrlehrern zu warnen. Und er schreibt ähnliche Worte, wie wir jetzt in Kapitel 2 lesen. Und unter anderem bringt er die gleichen Beispiele. Und er sagt in Vers 6. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Judas schreibt von Engeln, die ihre eigene Behausung, ihre eigene Bestimmung, ihre eigene Art verlassen und Dinge tun, die sie auf keinen Fall tun dürften. Und sie werden aufbewahrt für die Finsternis, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben. Dieses wie sie, wie die Engel, das, was in Sodom und Gomorra geschah, war ähnlich dem, was die Engel getan haben und wofür sie diese Strafe getragen haben. Was geschah in Sodom und Gomorra? Wir können uns noch sehr gut daran erinnern, als die Engel kamen und um Lot zu retten aus der Stadt, lesen wir, dass alle Männer der Stadt, sie versammelten sich vor dem Haus von Lot Und sie forderten nach den Gästen von Lot, forderten sie, um mit ihnen sexuell zu verfahren. Männer mit Männern. Das war das Ziel, Homosexualität. Sodomie ist ein Wort, wenn Mensch und Tiere Verkehr haben. Sodomie. Die Engel haben das getrieben, was in Sodom und Gomorra geschah. Sie haben ihre Art, ihre Bestimmung verlassen und etwas getan, was wir auf keinen Fall tun dürften. Lass uns die Stelle aus 1. Mose 6 lesen. Da wird diese Situation beschrieben, was geschah. 1. Mose Kapitel 6. Ab Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen und Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach: Ich will Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Mensch bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Warum diese starke Strafe? Weil, in Vers 4, in jenen Tagen aber waren Riesen auf der Erde. Und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Söhne Gottes, das Wort wird meines Erachtens dreimal in der Bibel gebraucht. Es ist nicht gleichzusetzen mit dem Sohn Gottes. Söhne Gottes ist ein unbestimmtes Wort, nicht auf eine Person bezogen, nicht personifiziertes Wort. Und Söhne Gottes in Hiob ist das sehr eindeutig auf Engel zu beziehen. Und somit so verstehen wir diese Stelle, dass Engel zu den Menschen gingen und mit ihnen verkehrten und es wurden Kinder geboren. Und man spricht hier, es wurden Riesen geboren in den Tagen, es waren Riesen auf der Erde, Helden, die fähig waren, große Taten zu bewirken, aber der ganze Zusammenhang spricht davon, dass es böse Taten waren, dass die Folge davon war, dass die Bosheit sehr schnell sich verbreitete und Gott keinen anderen Ausweg sah, als die ganze Menschheit zu vertilgen. Engel haben ihre Behausung verlassen. Vielleicht denken wir dran, wie ist das möglich, ob Engel als Mann und Frau, vielleicht geht das zu weit weg. Als Jesus mal auf diese Frage antwortete und er wurde gefragt, wie ist das in der Ewigkeit mit den verheirateten Menschen, und die Sadduzäer kamen ja und haben gefragt wegen einer Frau, die 7 Männer hatte, und ihre Frage war eine Fallfrage, wessen Frau wird sie in der Ewigkeit sein? Und Jesus sagte, ihr wisst nicht, ihr kommt durcheinander, weil ihr die Schriften nicht kennt, weil da wird weder geheiratet, sondern wir werden sein wie die Engel, sagte Jesus. Aber diese Stelle, Jesus sagte damit nicht, dass es nicht möglich ist, dass Engel auch als männlicher oder weiblichen Geschlechts sein können. Meistens spricht die Bibel, wenn sie das Wort Engel gebraucht, in der männlichen Form, aber es gibt, ich glaube, ein paar einzelne Stellen, die Engel in der weiblichen Form ansprechen. Weiter können wir viel was, oder zumindest meiner Erkenntnis nach, können wir hier nicht viel zu sagen. Aber das, was wir eben gelesen haben, es war möglich, dass Engel ihre Behausung verlassen haben. Sie haben etwas getan, was in Sodom und Gomorra praktiziert wurde und was eine harte Strafe Gottes mit sich zog. Und diese Engel mussten bestraft werden. Und jetzt gehen wir zurück zu unserem Text, wo wir lasen, Gott hat sie nicht verschont. Und er hat diese Engel in den Abgrund geworfen. Finstere Höhlen des Abgrunds, Ort des Untergangs, ein Totenreich oder ein Ort der bodenlosen Tiefe. Und auch in der Offenbarung wird dieses Wort immer wieder gebraucht, ein Wort da, wo Dämonen leben. Und wahrscheinlich ist das so, dass Gott die Engel, die damals dieses getan haben und ihre Behausung verlassen haben, dass Gott sie in den Abgrund abgesperrt hat. Und in der Offenbarung lesen wir, dass aus dem Abgrund Heuschrecken hervorkommen werden. Wahrscheinlich dämonische Mächte, die Einfluss auf die Menschen haben werden. Vielleicht soweit dazu. Aber eins, was wir auf jeden Fall heute Abend mitnehmen sollten. Gott bringt das als Beispiel. Und Gott sagt, Gott hat die Engel nicht verschont. Das ging nicht. Da war keine Schonung möglich, sondern er hat sie in den Abgrund abgesperrt und sie da verwahrt. Da, wo auch der Satan später gebunden wird und in diesen bodenloses Abgrund hineingeworfen wird. Gott hat nicht verschont. Auch die alte Welt hat Gott nicht verschont. Das zweite Beispiel, was hier für Strafe gebraucht wird. Es fing ja an mit den falschen Propheten, die das Volk verwirren können, von Gott wegführen können. Und jetzt bringt die Bibel hier uns Beispiele, die sehr, sehr breit gefächert sind, von dem, wo Menschen oder Engel gesündigt haben und wie Gott sie nicht verschonte. Das zweite war die alte Welt, die Zeitgenossen von Noah, wie wir eben lasen. Und Gott sagte, ich werde die ganzen Lebewesen auf der Erde samt Tieren und kriechenden Geschöpfen und Vögeln werde ich vernichten und nur 8 Personen werden gerettet werden. Gott verschonte die alte Welt nicht, in der die Bosheit diesen Fortschritt genommen hatte. Gott verschonte sie nicht, sondern er bestrafte sie. Und das dritte negative Beispiel oder Beispiel für Strafe ist Sodom und Gomorra, was wir eben gelesen haben. Diejenigen, die in Israel waren, und es sind ja jetzt mittlerweile schon viele da gewesen, und wenn man in der Stadt Arad ist und so außerhalb der Stadt geht, und da wird behauptet, dass es ungefähr die Hügel waren, auf denen Abraham und Lot mal standen und wo sie die ganze Niederung sich anschauten, und die sah aus wie ein blühender Garten. Wenn man jetzt heute da oben steht, sieht man einfach Wüste. Ganz weit im Hintergrund das Tote Meer und Wüste. Und noch sehr interessant, überall stecken aus dem Erdboden Felsen, die ganz schwarz sind. Und man hat den Eindruck, als wenn die irgendwie in einem Schmelzofen gewesen sind. Können wir ahnen, was das bedeutet, was das ist? Überall, unverkennbar, in der ganzen Gegend sieht man diese Steine, Felsen, Erdklumpen, die schwarz angelaufen sind, als wenn sie im Feuer steckten. Gott sagte, er hat Sodom und Gomorra, diesen blühenden Garten, nicht verschont, sondern er musste Sodom und Gomorra strafen mit einem unwahrscheinlich starken Gericht, weil sie etwas getan haben, was nicht getan werden sollte. Und da fragen wir uns heute, in welcher Zeit leben wir? Wie lange wird Gott uns, unsere Gesellschaft, schonen? Aber eins wissen wir, und das lesen wir hier in der Bibel ganz genau, Gott weiß, wie er die Gerechten rettet. Und Gott weiß genau, wie er die Gottlosen bestraft. Und diese drei Beispiele sind dafür da, dass Gott die Strafe nicht aufheben wird, wenn Menschen unbußfertig in diesen Dingen verharren. Gott wird strafen, das lasen wir. Und Gott weiß, die Ungerechten aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Aber damit endet das Kapitel noch nicht, sondern in der ersten Hälfte des Verses lasen wir, Gott weiß aber, wie er die die Gottesfürchtigen zu retten hat. Und zwei Beispiele von Gottesfürchtigen, die gerettet wurden, lasen wir hier auch. Einmal von Noah und dann von Lot. Noah, können wir uns erinnern, auf welcher spektakulären Art und Weise Noah gerettet wird? Ja, wenn wir uns das einfach bildlich vorstellen, viele Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte lang hat Noah die Arche gebaut. Wie viel Spott der Menschen musste er sich anhören, die wahrscheinlich bis dahin noch keinen Regen gesehen haben, weil die Erde wurde genässt durch den Tau des Himmels, so steht in der Bibel. Ne? Das ganze Klima war anders vor der Sintflut. So, und Noah baut die Arche und als Gott sagt, so jetzt geht ihr da rein, Gott schickt die Tiere da in die Arche. Noah mit seiner Familie, mit seinen Söhnen und deren Frauen und seiner Frau gehen in die Arche rein. 8 Personen und Gott schließt die Tür und es setzt Regen an und Quellen des Untergrunds öffnen sich, Wasser kam von oben und von unten und die ganze Schöpfung wurde bestraft. Wurde umgebracht, aber Noah und die 8 oder insgesamt die 8 Personen in der Arche wurden gerettet. Gott weiß, und wenn es sein muss, auf einer spektakulären Art und Weise, wie er die Gottesfürchtigen rettet. Gott weiß es, wie er das tun wird. Und den gerechten Lot rettet er. Vielleicht ist es für uns sehr ungewöhnlich, dieses Adjektiv für Lot zu hören, der gerechte Lot. Vielleicht denken wir sofort, ach Lot, du hast ja damals so eine falsche Entscheidung getroffen hast mit Abraham. Dir stand das überhaupt nicht zu, als Erster zu wählen. Du hast das gewählt, was deine Augen sahen. Du wolltest in einer schönen Gegend wohnen. Aber die Bibel kennzeichnet Lot ganz eindeutig, der gerechte Lot. Und das müssen wir so stehen lassen. Die Bibel sagt, dass Lot war gerecht, er war gottesfürchtig. Aber gleichzeitig lesen wir, dass den gerechten Lot rettete Gott, aber unter den quälte durch das, was er sah, Tag und für Tag seine gerechte Seele. Seine gerechte Seele musste sich quälen in der Umgebung dieser ruchlosen, gottlosen Menschen, die so gottlos und die Gebote Gottes gebrochen haben. Aber trotz der Situation hat Gott das Gebet von Abraham gehört und er schickt seine Boten zu Lot und seiner Familie und er führt sie heraus aus der Stadt. Gott weiß, wie er die Gerechten rettet aus der Zeit der Versuchung und wenn es sein muss, auf einer spektakulären Art und Weise. Und wenn wir heute Abend unsere Bibeln oder für jetzt die erstmal zuschlagen, lass uns das mitnehmen. Dieses Gott weiß. Gott hat Strafe und Gericht aufbewahrt und Menschen oder Engel, wenn sie gottlos vor Gott leben, Gott wird strafen. Es wird nicht ausbleiben, wie bei den Engeln damals, die ihre Behausung verlassen haben, wie bei der Gesellschaft von Noah, die Umgebung von Noah damals. Oder Sodom und Gomorra. Gott weiß, wie er strafen soll. Aber er weiß auch, wie er den Gerechten retten kann. Und in welcher Situation du dich auch immer befindest. Gott weiß, wie er dir beisteht, wie er dich rettet, wie er dir hilft, wie er dich herausführt. Immer dann, wenn eine Versuchung ansetzt, dann dürfen wir glauben, die Rettung ist schon da. Nur selten sehen wir die Ausgangstür gleich. Nur Gott lädt uns ein, zu glauben und ihm zu vertrauen. Er hat alles im Griff, ihm entgeht nichts und er weiß, wer die Gerechten rettet und die Gottlosen straft. Lass uns beten zusammen. Danke, mein Vater, für diese Abendstunde mit der Gemeinde. Danke, dass wir in dein Wort hineinschauen dürfen und danke, dass wir von dir lernen dürfen. Danke für diese felsenfeste Behauptung, die du aufstellst und die so sicher ist. Du weißt, wie du rettest die, die dir vertrauen. Auch wenn sie in unmöglichen Situationen und Versuchungen sich gerade befinden, du kannst. Du weißt, wie du es tust und wie du es damals mit Noah und mit Lot getan hast. So kannst du es heute mit Menschen tun, die dir vertrauen. Aus ihren unmöglichen Situationen und Versuchungen kannst du retten. Und wir dürfen wissen und glauben, dass es eine Zeit kommen wird, wo nicht scheinbar das Gottlose, das scheinbar heute regiert, regieren wird, sondern du wirst jedes und alles zur Rechenschaft ziehen und du weißt, wie du die Gottlosen für das Gericht bewahrst. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du ein guter Gott bist und dass deine Einladung zum Glauben steht. Danke dafür. Danke für den Abend. Entlasse du uns in deinem Frieden. Amen. Amen. Gott segne uns. Alles Gute.